ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und es kam, wie es kommen musste. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson entlassen. Die parteilose Politikerin hatte heute selbst drum gebeten, nachdem der Landesrechnungshof schwere Kritik an der Förderung von Projekten gegen Antisemitismus geübt hatte. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel dazu.
Die parteilose Politikerin zog die Konsequenzen aus dem Sonderbericht des Landesrechnungshofes. Dieser hatte die Vergabe von 2,6 Millionen Euro an handverlesene Projekte gegen Antisemitismus als rechtswidrig bezeichnet. Diesen Schritt gehe sie nun aus Verantwortung gegenüber dem Amt und den Berlinerinnen und Berlinern, so Wedel-Wilson.
Ich gebe Ihnen aber vor allem um Schaden von dem so wichtigen Kampf gegen den zunehmenden Antisemitismus in Berlin abzuwenden.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner wollte sich nicht vor den Kameras äußern. Er teilte lediglich schriftlich mit, Wedel-Wilsons Wunsch nachzukommen. Er dankte ihr für ihre Arbeit und kündigte an, dass die Förderpraxis für Projekte gegen Antisemitismus in Berlin nun rechtssicher aufgestellt würden. Was dem Koalitionspartner SPD allerdings nicht reichte, deren Spitzenkandidat bei der anstehenden Berlin-Wahl im September, Steffen Krach, warf Wegner Führungsschwäche vor, gerade auch bei der eigenen Fraktion im Abgeordnetenhaus.
Denn es hat da eine Selbstbedienungsmentalität in dieser Fraktion gegeben. Denn es ist ja nicht nur Frau Wedel-Wilson, sondern es ist auch der Fraktionsvorsitzende, es sind weitere Mitglieder der Fraktion, die richtig Druck ausgeübt haben. Dieses rechtswidrige Verhalten, das erschüttert natürlich auch das Vertrauen in die Demokratie.
Tatsächlich waren es CDU-Politiker, die Wedel-Wilson immer wieder gedrängt hatten, das Geld für rund ein Dutzend Projekte gegen Antisemitismus auszureichen. Projekte, die zuvor von der CDU ausgesucht wurden. Im Zuge der Aufarbeitung, mit der inzwischen auch ein Untersuchungsausschuss befasst ist, wurde öffentlich, dass nicht nur die Senatoren, sondern auch Mitarbeitende der Verwaltung direkt unter Druck gesetzt wurden, etwa durch eine regelrechte Flut an WhatsApp-Nachrichten. Wegner aber habe nichts unternommen, kritisierte Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp.
Auch hier erwarte ich Konsequenzen. Auch dafür trägt Wegner als Parteivorsitzender der CDU die Verantwortung. Die Fördermittelaffäre ist längst ein Fall Wegner.
Am Ende hatte Wedel-Wilson die Mittel freigegeben, was rechtswidrig war, so der Landesrechnungshof. Dem Kampf gegen Antisemitismus habe das massiven Schaden zugefügt, so Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf.
Das ist eine Katastrophe für Berlin, eine Stadt, die von ihrer Kultur lebt.
AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker sprach von einer Amigo-Affäre der CDU, für die die Verantwortung eindeutig beim regierenden Bürgermeister liege.
Der hier von Anfang an die Situation wieder falsch eingeschätzt hat, nicht reagiert hat und am Ende alle vor einem großen Scherbenhaufen stehen.
Für Wegner und die CDU könnte die Fördermittelaffäre zur erheblichen Belastung vor der Wahl am 20. September werden. Wedel-Wilson ist bereits das dritte Senatsmitglied der CDU, das Wegner im Laufe seiner dreijährigen Amtszeit ersetzen muss.
Landespolitikreporter Sebastian Schöbel war das über den Rücktritt von Berlins Kultursenatoren. Bundestag und Bundesrat haben entschieden, ab 1. Mai, also Ende nächster Woche, soll der Tankrabatt greifen für 2 Monate. Doch wie stark werden die Spritpreise an der Zapfsäule wirklich sinken? Und was ist eigentlich mit dem Klimaschutz? Gerade die letzte Frage bewegte heute die Klimademonstranten, die in Berlin von der CDU-Zentrale zur SPD-Zentrale zogen. Unser Reporter Felix Leitmeier hat den Zug begleitet.
Fridays for Future, wie geil, dass ihr alle hier seid.
Immer mehr junge Menschen kommen vor die CDU-Zentrale im Berliner Tiergarten, heben bunte Schilder in die Luft, versammeln sich vor dem Podium, das sie hier in den letzten Stunden aufgebaut haben. Gleich wollen sie in Richtung der SPD-Zentrale in Kreuzberg ziehen. Die zentrale Forderung hier auf der Fridays for Future-Demo: ein schnelles Ende für Kohle, Öl und Gas. Ein Rabatt für Benzin kommt da nicht gut an, erklärt Aktivistin Nele Evers.
Dieser Tankrabatt und alles, was die Bundesregierung gerade plant, um die Energiekrise zu bewältigen, sind Maßnahmen, die nur Menschen was nützen, die wirklich schon Geld haben, die nicht gerade vor allem unter der Energiekrise leiden. Was wir brauchen, sind Maßnahmen, die die Menschen entlasten, die gerade am meisten unter der Energiekrise leiden. Und das bedeutet Investitionen in erneuerbare Energien, Investitionen in den ÖPNV, ein günstigeres Nahverkehrsticket zum Beispiel und eben nicht immer mehr Geld für die fossile Lobby.
Der Tankrabatt, den Bundestag und Bundesrat beschlossen haben, nicht denjenigen, die aufs Auto angewiesen sind, zum Beispiel Pendlern auf dem Land?
Natürlich ist das die Realität gerade in Deutschland, dass Menschen auf ein Auto angewiesen sind. Das liegt aber nicht daran, dass sie auf das Auto angewiesen sind, sondern dass die Alternativen nicht gut genug sind. Deswegen braucht es jetzt auch Investitionen in den Ausbau des ÖPNVs, günstigere Nahverkehrstickets und bessere Taktung, sodass man sich eben auch leisten kann, mit dem ÖPNV zur Arbeit zu fahren zum Beispiel.
Wenige Stunden zuvor gibt es ebenfalls Unmut über den Tankrabatt, einige Kilometer entfernt an einer Tankstelle im Berlin-Westend. Hier steht Anja aus Steglitz, tankt Super E10 und ärgert sich über den Preis von 2,17 Euro.
Hier habe ich gehört, 17 Cent. Dann sind wir bei 2 Euro, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir waren bei 1,67, bei 1,70. 2 Euro ist ja nicht die Lösung, also das wird nicht besser.
Es ist kurz nach 12, also die Uhrzeit, an der die Spritpreise nach einer neuen Regelung einmal täglich steigen dürfen. Eigentlich wollte Lena, die jetzt gleich mit ihren Kindern zu Oma nach Hannover fährt, schon vor 12 da sein, aber war dann zu spät.
Ich hatte aber keine andere Chance. Ich habe tatsächlich überlegt, vor 12 zu tanken, habe es nicht geschafft und als ich wiedergekommen bin, gedacht, stimmt, richtig, es war 12 Uhr, Pech gehabt. So. Ja. Vor einem Dreivierteljahr hat es mich vielleicht so 30 Euro in die Fahrt gekostet und jetzt sind es mit Sicherheit 45, wenn nicht 50 Euro.
Rentnerin Nicole freut sich derweil über den Tankrabatt und hofft, dass er das Tanken bald günstiger macht.
Ja, das habe ich heute Morgen auch gehört, also ist eine gute Sache. Ich tanke trotzdem jetzt noch.
Einer hier ist übrigens ähnlicher Meinung wie die junge Aktivistin von Fridays for Future, Rentner Jochen aus Berlin-Westend. Er ärgert sich zwar über die hohen Preise, kann ihnen aber auch etwas Gutes abgewinnen.
Ich finde es ja auch gut, diese hohen Preise, die sorgen auch dafür, dass ein bisschen an den Alternativen gearbeitet wird.
Das Geld für den Tankrabatt wäre an anderer Stelle besser investiert, findet er.
Debatte also um den Tankrabatt. Felix Leitmeier hat sich umgehört. Hohe Spritpreise, das beschäftigt nicht nur die Autofahrer, sondern auch Airlines. Das Kerosin wird immer teurer. Das aber ist nicht der Grund für eine Hiobsbotschaft für den BER. Trotzdem geht es hier um hohe Kosten. Deswegen gibt nämlich der irische Billigflieger Ryanair seine Basis in Berlin auf und verlegt die Flieger ins Ausland. Ab Herbst wird das Angebot ab Schönefeld deutlich reduziert. Ergo, Flüge werden gestrichen, Jobs gehen verloren. RBB-Reporter Carsten Steinmetz fasst die Maßnahmen zusammen.
Die Hälfte der bisherigen Flüge soll wegfallen, 7 am BER stationierte Flugzeuge abgezogen werden. Ryanair will ernst machen, sich ab dem 24. Oktober weiter aus Schönefeld zurückziehen und, so Unternehmenssprecher Marcel Puschau-Meyer, die bisherige Basis am BER schließen.
Das bedeutet, dass wir diese 7 Flugzeuge abziehen in andere europäische Länder mit kostengünstigen Strukturen und somit verlieren 210 Personen ihren Job. Sie haben aber die Option, im Ryanair-Netzwerk verlagert zu werden.
Die 210 Piloten und Crewmitglieder können also weiter für Ryanair arbeiten, aber eben nicht mehr von Schönefeld aus den Dienst antreten. Der BER soll auch in Zukunft angeflogen werden. Wegfallen sollen aber unter anderem Verbindungen nach Bologna, Tallinn oder Pisa. Das Verkehrsaufkommen von Ryanair am Hauptstadtflughafen könnte sich ab dem nächsten Jahr stark reduzieren, von 4,5 auf 2,2 Millionen Passagiere. Fliegen am BER ist zu teuer geworden, sagt der Ryanair-Sprecher.
Allgemein sind die Kosten am Berliner Flughafen um 50% in die Höhe gestiegen seit Covid und jetzt kommen nochmal 10% eben hinzu. Und das hat uns nun mal in den Verhandlungen dazu bewegt zu sagen, nein, das machen wir nicht mit.
Die Flughafengesellschaft weist diese Aussage von Ryanair zurück. Aletta von Massenbach, die Vorsitzende der Geschäftsführung, teilte schriftlich mit, eine derartige Erhöhung um 10% sei nicht vorgesehen. Laut Flughafengesellschaft liege der BER bei den Flughafenentgelten im europäischen Mittelfeld. Die Flugsicherungsgebühren und die Luftverkehrssteuer seien aber oft ungefähr doppelt so hoch wie in anderen Ländern in Europa. Sollte Ryanair seine Ankündigungen voll umsetzen, wäre dies ein schwerer Schlag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagt Dennis Dacke von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
Wir haben hier Crewmember, die gerade in der Kabine größtenteils extra nach Deutschland für die Arbeitsplätze gekommen sind. Gleichzeitig erleben wir hier eine Situation, dass wir hier auch einen frisch gewählten Betriebsrat haben, ne, und man auch davon ausgehen kann, dass auch diese Situation vielleicht nicht ganz unschuldig ist an der Situation, dass Ryanair die Schließung von Berlin angekündigt hat.
Will Ryanair nur einen unliebsamen Betriebsrat loswerden oder liegt es an den hohen Kosten? Dass der irische Billigflieger sich zurückziehen will, ist für den BER auf jeden Fall eine Hiobsbotschaft.
Ryanair gibt also seine Basis am BER im Herbst auf. Carsten Steinmetz hat sich schlau gemacht. Und jetzt noch eine gute Nachricht aus der Lausitz. Der Sedlitzer See ist heute offiziell freigegeben worden. Das letzte angelegte Gewässer im Lausitzer Seenland. RBB24-Reporterin Jasmin Schomba war bei der Freigabe des Sees für Badende, Boote und Burgenbauer dabei.
Dort, wo einst Kohle gefördert wurde, ist über Jahre saniert worden. Und jetzt kann der See übergeben werden, erklärt Gerd Richter von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft, kurz LMBV.
Seit vielen Jahren sind wir auf diesen Prozess gegangen, seit 2021. Dieser Tag war heute wichtig, dass wir die Genehmigung erhalten, dass eben schon im Frühjahr begonnen werden kann, diesen See zu nutzen als den letzten von vier Seen, den wir jetzt an den Start bringen. Also ein feines Gefühl, ein Hochgefühl.
Jetzt übernimmt der Zweckverband Lausitzer Seenland. Ein toller Moment, sagt auch der Verbandsvorsitzende Detlef Wurzler.
Ja, dann wird es ja am 29. Juni die offizielle Freigabe geben. Und dann werden sich hier die Ereignisse um den See herum, aber auch im sächsischen Bereich ergeben, wo wir dann am 4.9., am 4. September dann den Abschluss einer Landmarke bilden. Die Landmarke wird ja eröffnet. In wenigen Wochen wird die fertig sein. Wir bauen in Sedlitz in Marbucht das Multifunktionsgebäude. Das wird zur nächsten Saison fertig sein. Also eine ganze Reihe von Veranstaltungen, unsere Regionalkonferenz im Mai dann auch in Sedlitz. Also viele Dinge, die sich hier wie so eine kleine Perlenschnur in dem See legen und Stolz, einfach nur Freude.
Grund zur Freude natürlich auch direkt in Sedlitz. Die Anwohner haben lange auf ihren See gewartet.
Wir betreiben ja hier das schöne Café und wir profitieren ja davon.
Na, das ist erstmal gut für die Region insgesamt. Toll.
Jetzt kann also gebadet werden im größten See, den das Lausitzer Seenland zu bieten hat.
Vom Ufer des Sedlitzer Sees war das RBB24-Reporterin Jasmin Schomba. Jetzt muss nur noch die Wassertemperatur nach oben.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Was zieht eine Frau in den 30ern, die in München, Hamburg und Berlin gelebt hat, zurück in ihr kleines brandenburgisches Heimatdorf? Ein leerstehender ehemaliger LPG-Kuhstall.
Willkommen im Ad-Hoc, mein Name ist Marie.
Marie Golüke aus Dahnsdorf im Fläming. Arthog heißt ihr Ort, Hog flämisch für Stall. Marie besitzt zwei ehemalige Kuhställe und darin gibt es jede Menge Art, also Kunst, Arthog.
Der Ort hat mich schon immer fasziniert. Ich bin ja hier geboren, ich bin hier schon rumgestromert, als ich so 16 oder 14 Jahre alt war. Da war der hier ganz verlassen. Und ich dachte früher schon, hier könnte man auf jeden Fall irgendwie was draus machen, irgendwie einen Club oder eben einen Kulturort. Und das hat mich nie losgelassen, auch als ich in Großstädten gewohnt habe. Der war lange nicht zum Verkauf und dann irgendwann hat es geklappt.
Das war vor 6 Jahren. Sie kaufte das ganze Areal für 30.000 Euro und entschied, aus Berlin zurück in ihr Heimatdorf zu kommen.
Hallo Opa.
Hallo.
Großvater Helmut Schönefeld und ihre Schwester kommen oft vorbei, wollen wissen, was Marie aus den ehemaligen Kuhställen macht. Viel ist schon passiert und jetzt sind neue Baupläne da.
Dann kann ich euch mal zeigen, wie das mal aussehen soll. Ja, also wir sitzen jetzt hier gerade in der Galerie. Das wird die Galerie mit verschiedenen Ausstellungen. Und das Café ist hier mit Terrasse.
Das sind ganz schöne Träume. Wenn man das sieht.
Die Träume der 37-Jährigen haben viel mit der Vergangenheit zu tun. In der DDR hatte das halbe Dorf in der LPG gearbeitet, auch Maries Eltern und Großvater Helmut Schönefeld.
Ja, wie war das? Das ging alles so schnell. Wir waren alle voll in Arbeit, dann kam ja die Wende und dann auf einmal hieß es, wir können nach Hause gehen.
Das Aus für die LPG hat ihre Kindheit geprägt. Marie Golükes Vater war lange arbeitslos, aber die Performance-Künstlerin will, wie sie sagt, kein jammernder Ossi sein, sondern etwas gestalten. Sie hat aus einem Stall bereits ein Theater gemacht und ein Stück über ihre Vergangenheit auf die Bühne gebracht. Brachland heißt es und wurde inzwischen 7-mal in Dahnsdorf gezeigt.
Mein Papa arbeitet hier. Er ist stellvertretender Chef der LPG. Ich komme hier manchmal zu.
Das Thema Vergangenheit liegt Marie Golüke am Herzen, auch aus diesem Grund.
Als ich hier angefangen habe, waren auch viele Menschen, die hier gearbeitet haben, die leben teilweise noch, die wollten hier nicht herkommen an diesen Ort, auch mit Kultur, weil es eben für sie ein negativ besetzter Ort ist, wo sie eben was Schlimmes erfahren haben, nämlich den Wegfall ihrer Jobs und ihrer Existenz. Und das wieder aufzubauen, da muss man halt natürlich dieses Trauma verarbeiten Und ich finde, man kann das eigentlich nicht besser machen als mit Kunst und Kultur.
Bisher ist ihr Plan aufgegangen. Projekt- und Fördergelder und Kooperationen mit anderen Künstlern finanzieren ihren Kulturverein. Morgen spielt das Fläming-Streichquartett. Für Marigo Lücke beginnt die vierte Saison in ihrem Kulturort.
Also woher nehme ich den Mut? Ich weiß nicht, ich kann gar nichts anderes. Ich mache das einfach und hoffe jedes Mal, dass es funktioniert. Und den Mut, ich weiß nicht, der kommt einfach von mir in drinne.
Und der Mut kommt auch vom Machen. Denn schließlich verwirklicht Marigo Lücke in Dahnsdorf ihren Lebenstraum.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.